Weltexklusive Judas Priest 7-Inch. Die neue Single Crown of Thorns. Physisch bisher unveröffentlicht und vorab zum neuen Album Invincible Shield. Plus Painkiller live vom Wacken 2015. Nur mit Metal Hammer. Jetzt bestellen unter metal-hammer.de/Judas Priest.
Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Regulär zurück mit Episode 75 vom 23. Februar 2024. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler und
Katrin Riedl aus der Metal Hammer Redaktion. Guten Tag zusammen.
Wir haben wieder das große Metal Update für euch. Wir haben die wichtigsten Alben dieser Tage und wir haben einen interessanten Gesprächsgast, den der eine oder andere und die eine oder andere von euch vielleicht kennt, nämlich Bruce Dickinson von Iron Maiden zu seinem Soloalbum The Manrake Project.
Hurra!
Dazu aber später mehr. Erstmal kommen wir zu dieser völlig unbekannten Band.
Back in Black, das Metal Update.
Das passt perfekt wegen Back in Black.
Schon, oder? AC/DC sind endlich zurück in Schwarz mit Tourdaten in Deutschland.
Hurra!
Der Münchner Oberbürgermeister darf endlich freisprechen und alles sagen, was er schon seit einem halben Jahr weiß.
Was für eine kuriose Geschichte. Wie lustig.
Die hatten wir im Podcast, glaube ich, auch schon mal
mindestens
ein bisschen
einmal
ziseliert, durchexerziert. Trotzdem super schräg, wie dann nach und nach einfach immer mehr Tourdaten rausposaunt wurden oder durchtropften durch die engen Maschen der
Geheimhaltungsunterschriften.
Ja, aber irgendwie, gut, wenn eine Band wie AC/DC dann halt ein Stadion bucht, dann fällt das doch irgendwie auf und irgendwer spricht dann doch immer. Man hat halt auch mit Menschen zu tun. Jetzt endlich sind die Daten auf jeden Fall draußen. AC/DC kommen in diesem Frühsommer nach Deutschland. Natürlich waren die Tickets super, super, super schnell ausverkauft. Einerseits. Andererseits gab es dann auch schnell ein paar Nachholtermine in Dresden und Hannover, meine ich, waren zunächst nur ein Date angesagt. Da gibt es jetzt aber direkt zwei Konzerte hintereinander. Andere Städte haben direkt zwei Konzerte zugesagt bekommen. Und ja, obwohl die Tickets natürlich sehr nachgefragt sind und da ein großer Run drauf war zum Vorverkaufsstart, man kriegt jetzt immer mal wieder welche. Ich habe gerade, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, noch mal geguckt. In drei deutschen Städten ging es. Ich glaube, es war Dresden, der zweite Tag. Und es waren beide Gelsenkirchen-Termine, wo man jetzt tatsächlich noch Tickets kaufen konnte. Liegt wohl daran, dass Tickets, die nicht bezahlt sind, zurück ins System gehen, dass jemand doch noch einen Kaufvorgang abgebrochen hat. Wahrscheinlich ist es auch systemisch und produktionstechnisch so, dass die erst nach und nach irgendwie Tickets freigeschalten werden. Lohnt sich also auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken, auch wenn ihr jetzt keins bekommen habt. Und was sich auch lohnen kann: Metal Hammer präsentiert die Tour. Wir werden wohl in den nächsten Monaten im Heft auch ein paar Tickets verlosen dürfen. Lohnt sich also auch hier mal reinzugucken. Dann wieder, wahrscheinlich machen mehr als zwei Leute bei der Verlosung mit. Also lohnt sich auch noch gleichzeitig bei Eventim oder einer anderen vertrauenswürdigen Verkaufsplattform ein Auge drauf zu haben.
Ja, nochmal die Warnung vor Plattformen, die nicht seriös sind, die nur euer Geld wollen und euch dann keine AC/DC-Tickets zurückschicken. Ihr wisst, wo ihr seriös Tickets kaufen könnt. Hände weg von allen anderen Plattformen.
Ja, weil bei Kleinanzeigen und so weiter, ihr habt keine Umtauschrechte, wenn das Ticket dann nichts wert ist oder nicht ankommt. Ob jetzt wegen postalischem Fehler oder weil ihr einem Betrug aufgesessen seid oder weil es eine Kopie ist und das Ticket viermal weiterverkauft wurde. Ihr habt keine Handhabe. Von daher.
Und bitte auch nicht auf die Facebook-Scammer reinfallen. Ne? Also hier, ich habe vier Tickets und meine ganze Familie muss jetzt auf einen Geburtstag unerwarteterweise. Leider muss ich diese Tickets verkaufen. Nein, niemand muss familiär auf einen Geburtstag und weiß nichts davon, bevor er diese Tickets kauft.
Diese nordkoreanische Website streamt das Konzert völlig kostenlos. Ihr müsst nur eure Kreditkartendaten diesem sprechenden Elefanten in den Rüssel schieben.
Ja, don't do it.
Don't do it. Glückwunsch an alle, die ihr Ticket bekommen haben. Viel Glück an alle, die noch eins wollen. Ich bin gespannt, was man zu sehen bekommt diesen Frühsommer. Es wird bestimmt spektakulär. Ich habe AC/DC mit Brian Johnson auch noch nicht gesehen, sondern oder habe ich? Ich habe es mit Axl Rose auf jeden Fall gesehen. Habe ich es jemals mit Brian Johnson gesehen? Ich könnte es gerade mit Sicherheit nicht sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht.
Echt?
Meine einzige AC/DC-Erfahrung ist mit Axl Rose, was völlig okay war und cool war, weil sieht man nicht so häufig. War interessant. War
kamen cool. Die nach der Nummer mit Axl nicht mehr nach Deutschland?
Nee, das echt? War, ich glaube, 2016 und danach war Ruhe. Dann war Brian Johnson ja erstmal in Behandlung wegen seines Gehörs und hat jetzt ja ein gutes Hörgerät bekommen, damit das alles wieder funktioniert. Aber es gab keine Konzerte mehr, keine Tour mehr. Die letzten Auftritte waren mit Axl Rose bis jetzt eben Ende letzten Jahres das Powertrip Festival, wo sie in fast dem gleichen Line-Up, wie sie jetzt Touren werden, gespielt haben.
Ja, da gab es auch ein bisschen Gemecker wegen dem Line-Up. Und zwar fehlen Cliff Williams und Phil Rudd. Und stattdessen spielen Bassist Chris Chaney und Schlagzeuger Matt Laugh mit. Die traten beide lustigerweise schon mal im Alanis Morissette-Kosmos in Erscheinung, aber auch bei diversen anderen Bands.
Genau, unter anderem auch bei Jane's Addiction und Taylor Hawkins hat Chris Chaney schon gespielt. Matt Laugh, wie du sagtest, ja auch Alanis Morissette, das hätte ich gemeint mit Chris Chaney, mit Alice Cooper und mit Slash Snake Pit und mit Vasco Rossi, das sagt mir wiederum nichts. Auf jeden Fall gestandene Musiker, selbstverständlich. Und ansonsten besteht das Line-Up, wie man es kennt, aus Brian Johnson, dem neuen Sänger, aus Angus Young und Stevie Young, der Malcolm Young ja nachgefolgt ist nach dessen Tod. Und so sieht das Line-Up aus für dieses Jahr.
Ich höre immer nur Young, da heißen die doch alle old mittlerweile. Okay, der lag auf der Straße, den musste ich. Dieses Tor musste ich schießen, man möge es mir bitte verzeihen.
Und zwar sind sie 50 Jahre old. Wir haben ja erst Ende letzten Jahres 50 Jahre AC/DC auch bei uns groß im Heft gefeiert mit 50 Geheimnissen der Rock-Titanen. Das Heft könnt ihr noch nachbestellen in unserem Shop unter metal-hammer.de/shop, wenn ihr lustig seid und da nochmal reinlesen mögt. Oder ihr kauft ein E-Paper. Auch recht.
Voll Young, ey.
Ja, Rock wird ja nicht alt. Rock bleibt jung und hält jung und konserviert einfach.
Da fällt mir wieder ein, dass das Mediahaus mal Young Mediahaus hieß. Stimmt das? Also unsere Verlagsheimat.
Das stimmt. Das war noch in München und da waren neben den drei Musiktiteln, die heute noch Teil des Verlags sind, Metal Hammer, Rolling Stone, Musik Express, waren auch noch Jugendmagazine dabei. Die Popcorn, so eine Art Bravo-Konkurrent. Mädchen, das Mädchenmagazin. Und Julie war auch Teil des Ganzen, meine ich, das Frauenmagazin. Und Maxim, was so eine Art Playboy
Praline.
War. So ein eher Playboy als Praline. Die waren alle noch dabei, da hieß das ganze Young Media House. Mittlerweile sind wir alle alt genug, um das Young nur noch AC/DC zu überlassen. So, ist schon 1. April. Wir hatten den Podcast gerade aufgenommen, eigentlich alles abgeschlossen und stolpern jetzt über eine Meldung. Ich kann es nicht glauben, aber es läuft über die offiziellen Slayer-Kanäle. Slayer spielen wieder live.
Was
der
Fick?
Das
kann nicht sein.
Haben wir letztes Mal im Podcast nicht noch darüber gesprochen, dass Kerry King sich irgendwie unfreundlich über ehemalige Bandkollegen auch geäußert hat, seit Wochen keinen Kontakt mehr.
Der hört den Podcast.
Also doch.
Der hört zu.
Wir haben es ja schon mal gemutmaßt.
Hallo, Kerry.
Was, hä? Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder einfach gerade nur.
Also ich lese mal kurz vor vom offiziellen Instagram-Account der Band. It gets you when you least expect it. Und dann zwei Festivaltermine, Riot Fest in Chicago und Louder Than Life in Louisville, Kentucky.
Also nichts, was uns Deutsche jetzt per se erstmal betrifft, sag ich mal. Aber
was?
Warum? Wie? Was?
Und wozu? Und also Kerry King bringt ja jetzt im Mai sein Solo-Debüt raus.
Ist er dabei? Wahrscheinlich, ja, aber
Kerry King muss ja bei einer Slayer-Reunion dabei sein.
Sollte. Also man weiß aber, glaube ich, noch nicht, ob das Line-Up des Comebacks jetzt das Line-Up der Abschiedstour auch sein wird.
Das steht
ich glaube, man
hier
weiß
nicht.
Noch sehr wenig einfach.
Eigentlich weiß man gar nicht.
Außer, dass es zwei Shows geben soll. Und also klar, man freut sich über Slayer, weil hurra Slayer, aber dann wieder.
Wie haben wir nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen noch gesagt, dass es war der glaubwürdigste und finalste Abschied in der Geschichte der Metal-Abschiede und deswegen auch der beste? Aber absolut. Hurra, jetzt sind sie wieder da.
Und wie lange will Kerry King keinen Kontakt mehr gehabt haben zu seinen Bandkollegen?
19.
Das hatte dem Rolling Stone noch brandheiß erzählt vor 2 Wochen.
Ja, vielleicht hat er sich ja dann gedacht.
Jetzt haben sie sich angerufen,
vielleicht,
ja.
Vielleicht hat dann mal der Tom angerufen. So, hey, das hat mir voll wehgetan, dass du das so gesagt hast. Und hey, weißt du, ich habe schon auch mal an dich gedacht, aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt habe ich dein Solo-Debüt gehört und hey, das klingt ja voll so wie Slayer, aber hey, dieser Mark, wer ist das denn? Also, nee, ich möchte eigentlich schon selber singen, wenn du Slayer machst. Wollen wir nicht mal wieder zusammen spielen gehen? Und dann kam alles wieder in Ordnung. Ha.
Ich bin wirklich gerade einfach, ich kann mich nicht so richtig drüber freuen gerade. Ich finde es gerade einfach nur, ich fühle mich einfach mega verarscht.
Aber hey, Slayer!
Ich werde mich darüber freuen, wenn es die ersten Live-Videos gibt und wenn sie nach Deutschland kommen, auch wieder bestimmt und bla. Aber jetzt die erste Reaktion ist einfach nur, ihr wollt mich einfach nur verarschen.
Oh geil, ich sehe, Paul Bostaff repostet es in jedem Fall gerade. Also der ist dann wohl am Start.
Gute Sache.
Who's replacing Kerry, fragen die ersten. Was?
Naja, also so wie er sich zuletzt geäußert hatte.
Aber das wäre die andere Option. So, ey, ich bin voll pissed, dass du so über mich gelästert hast. Jetzt mache ich alleine weiter, aber das wird gar nicht gehen.
Ich weiß nicht, wo die Namensrechte liegen und so weiter und so fort. Das wird bestimmt kompliziert. Vielleicht werden sie auch noch weggeklagt. Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht sagt Kerry King auch noch seine Solo-Daten ab und Slayer spielt stattdessen bei Rock am Ring. Ich weiß es nicht.
Also spannenderweise steht bei Kerry King auf der Seite aktuell noch nichts, aber das muss nichts heißen. Ich möchte hier auch nicht noch mehr Gerüchte in die Welt setzen.
Also wir haben jetzt Mittwochabend, das ist jetzt unser Wissensstand und unsere Live-Schockiertheit über das, was da gerade abgeht und alles Weitere. Die Zeit wird es zeigen.
Slayer!
Für früh der 1. April. Gut, weiter geht's im Programm.
Forever Young, mal sehen, was die neuen Album-Releases dieser Tage an zeitlosen Klassikern hervorbringen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Und da blicken wir zuerst nach Norwegen und widmen uns der Gruppe Borgnagar. Die ist seit 1994, also seit jetzt ziemlich genau 30 Jahren unterwegs. Und
ist noch jung.
Das ist noch jung, würde ich auch sagen. Und hat es irgendwie geschafft, sich kontinuierlich und glaubwürdig weiterzuentwickeln, dabei aber ihre ursprünglichen Wurzeln nicht zu verleugnen. Auch auf Fall, dem jetzt erscheinenden 12. Studioalbum der Band, prallen wüster Black Metal und progressive Ansätze sowie Growls und großartiger Klagesang wild aufeinander. Und daraus entsteht dann diese irgendwie doch einzigartige Mischung, die Borgnagar seit einigen Werken auszeichnet. Der Track, der das hier auch sehr gut zeigt, ist tatsächlich gleich der erste, Summits, eigentlich sowas wie der perfekte Einstieg. Daran ist einfach alles geboten, was man aktuell von Borgnagar hören möchte.
Ein Gipfelstürmer.
In der Tat, das folgende Nordic Anthem zeigt sich dann eher ruhig und besinnlich, weniger hymnenhaft, als man jetzt vom Titel her vermuten könnte, sondern eher schön getragen und in gewisser Weise mantraartig. Über allem schwebt natürlich die von der Band bekannte Naturthematik, die auch die Musik mitbestimmt. Danach kommen einige Stücke, die alle ihre Berechtigung haben und auch diese wirklich tolle Musikalität der Band zeigen, die bei mir aber nicht so sehr hängen bleiben, wobei insbesondere Stars Ablaze schon echt toll ist, wenn man das hört. In Unraveling geht es dann wieder härter zur Sache. The Wild Lingers verbreitet dagegen Harmonie und Wohlklang und ist einfach nur zum Reinlegen schön. Unter dem Strich gefällt mir Fall, auch wenn das Album in meinen Augen bzw. Ohren irgendwie nachdenklicher klingt als die wirklich extrem starken Vorgänger. Aber klar, wie will man denn Werke wie True North, Winter Thrice, Old und Universal toppen? Und damit gehe ich ja jetzt nur bis ins Jahr 2010 zurück.
Mhm. Ich finde auch, es ist nicht so hittig und nicht so sofort mitreißend wie einige der Vorgängeralben. Eher zurückgenommen, eher gefühlig, eher atmosphärisch. Du hast Stars Ablaze schon genannt, das ist auch so ein Song, der ist nicht sofort umwerfend, nicht sofort reinziehend, aber ungefähr in der Mitte hat er so eine auffallend packende, da kommen wohl die Melodie und Text und Intensität irgendwie toll zusammen und nimmt einen mit. Und das haben die Songs alle an irgendeiner Stelle, also alles ist sehr, sehr gut, aber nicht sofort eingängig unbedingt. Es gibt so ein paar hervorstechende Sachen, wie Nordic Anthem auch oder Unraveling, auch von dir genannt, die so schön sphärisch, mächtig, berührend sind. Moon hingegen ballert mehr schwarz, am Anfang zumindest. Dazu gibt es so eine nervöse Orgel oder sowas im Hintergrund. Dann ein fantastisches, wildes Rock'n'Roll-Gitarren-Solo und wird dann auch offener und atmosphärischer. Also es ist ein Album, das sehr wirklich wirkt wie Hymnen auf den Norden, auf skandinavischen Zauber und auf die Geschichte und die Mystik dieses kalten Landstriches. Und wahrscheinlich tatsächlich neben Ishan das derzeit größte und wichtigste neue Black-Metal-Album, und beide haben gemein, nicht so richtig Black-Metal zu sein, sondern eigentlich viel mehr, nämlich Prog, in dem Fall noch Epic, Pagan, Skandinavien-Zauberei.
Ja, und über allem thront natürlich dieser unfassbare Klagesang. Das ist einfach ein Key-Element, was diese Band einfach ausmacht. Und das ist unglaublich gut.
Ja, das war auch tatsächlich meine liebste Dimmu-Borgir-Zeit, als ICS Vortex da noch mit am Start war. Der macht schon immer echt viel aus. Und sehr schön, dass er bei Bognagar eine musikalische Heimat gefunden hat und dass alles nach wie vor so schön groß ist.
Apropos groß.
Groß in gewissen Kreisen. Amaranthi, wie auch immer man sie aussprechen möchte. Ich wusste es mal, ich habe es vergessen. Ich habe es mir von der Band mal sagen lassen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube, es war Amaranth. The Catalyst heißt ihr neues Album. Das siebte Album der Schweden um Sängerin Elise Reed und um Gitarrist Olof Mørk.
Der doch aus Dänemark stammt, oder nicht?
Der aus Dänemark stammt, wenn ich mich recht entsinne. Es ist so eine skandinavische Mischung, aber hauptansässig ist die Band in Schweden. Unverändert, es ist Modern Metal, es ist Pop Metal, eindeutig mit Eurodance-Einflüssen. Wer mit der Art Mucke aufgewachsen ist, hat entweder eine krasse Allergie dagegen oder eine Zuneigung dazu und damit auch zu Amaranth. Neben den poppigen Melodien und den mehrstimmigen Gesängen, sie haben nach wie vor drei singende Personen, nämlich Elise Reed, einen Klarsänger und einen Growlsänger. Gibt es auch harten, modernen Metal, harten Anführungszeichen, mit Growls, mit Grooves, mit dichten Riffs und mit großen Gitarren-Soli. Man kann sowohl dazu Headbangen und die Faust schwingen, als auch tanzen wie auf einer 90er-Dancefloor-Party. Es ist also einerseits alles wie immer bei Amaranth, außer dass der Growl-Sänger tatsächlich neu ist. Das fällt aber nicht auf. Wenn man böse ist, könnte man sagen, weil die Growl-Gesänge ziemlich austauschbar sind. Aber vielleicht haben sie auch einfach nur den Gesang gut neu besetzt. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken wollen. Was auch wie immer ist, ihre besten Alben haben ein X im Titel. Ich erinnere an The Nexus, ich erinnere an Maximalism, ich erinnere an Helix. Das sind einfach übertrieben gute Dancefloor-Metal-Alben.
Wie lustig ist das
denn? The Catalyst hat es nicht ganz bis zum X geschafft, sondern nur bis zum Y. Die Regel bleibt bestehen, aber immerhin bis zum Y hat es gereicht. Es ist also ein okay gutes Amaranth-Album, aber keins ihrer besten, würde ich sagen. Es macht das, was es soll, gut. Am meisten Spaß macht das, wenn es voranprescht wie in Damnation Flame, der nicht nur wegen des Zirkus-Disco-Party-Parts an Battle Beast erinnert und in Wacken 2023 seine Premiere gefeiert hat übrigens. Das in allen Belangen übertriebene Resistance fällt auch noch positiv raus. Das sehr technolastige Revision oder die extra eingängigen Breaking the Waves und Interference. Ecstasy verspielt leider die Chance, den Titel mit X zu schreiben. So, da merkt man auch schon wieder. Da war Potenzial, nicht ganz ausgeschöpft. Und auch sonst, viele Songs sind gut Klassik und wie gesagt, machen alles richtig, was man im Amaranth-Kosmos richtig machen kann. Aber sind entweder zu poppig zahnlos wie Outer Dimensions oder halt zu austauschbar, hätten so auch auf vorherigen Alben stehen können, fallen nicht groß auf. Es fehlen da die großen Übungsmomente. Das Roxette-Cover Fading Like a Flower am Ende, man kann einem Song nicht viel kaputt machen, das ist kompetent umgesetzt, der Song gewinnt nicht dadurch, aber es macht durchaus Laune. Und das kann man, glaube ich, zum ganzen Album sagen, es macht durchaus Laune. Amaranth hatten schon mitreißendere Sachen, das Album wird jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt in neue Sphären katapultieren, aber es ist ein gutes Album in ihrem Klangkosmos, wenn man sowas denn hören kann, ohne einen Zuckerschock zu kriegen.
Bei mir tritt da bei Bands wie Amaranth oft ein seltsames Phänomen zutage. Prinzipiell begegne ich ihnen mit Ablehnung, weil mir der Stilmix zu wild ist und das Poppige in der Musik einfach für meinen Geschmack zu sehr überhand nimmt. Dann höre ich rein, hier etwa in den ersten Song The Catalyst, und fühle mich plötzlich dabei ertappt, dass ich doch mitschunkel, dass der Beat mich kriegt. Und einen solchen Satz wollte ich eigentlich nie im Leben sagen. Deswegen höre ich ja Metal. Ich möchte nicht, dass der Beat mich kriegt. In keinem Fall. In jedem Fall kann ich es nicht komplett schlecht finden, weil es ehrlich gesagt doch irgendeinen Nerv bei mir trifft. Aber gut finde ich es halt auch nicht. Also es ist kein Guilty Pleasure, wie jetzt etwa Battle Beast oder Glory Hammer. Also was man eigentlich doch ziemlich gut findet, sich aber ein bisschen dafür schämt. Wobei ich mich für Battle Beast erklärt habe, nicht schäme, möchte ich nochmal anfügen. Zurück zu Amaranth. Ja, also fetzig und irgendwie hittig in dem Sinne, dass es schnell reingeht. Aber richtig im Gedächtnis bleiben die Songs bei mir nicht. Und das war früher öfter schon mal der Fall. Zum Beispiel eben Lieder wie The Nexus oder Drop Dead Cynical. In Drop Dead Cynical ist jetzt zwar kein X, aber...
Aber ein Y immerhin, das ist nah genug da.
Na gut. Also ja, kann natürlich live noch kommen, aber weiß nicht. Und eine Ballade wie Amaranthine zu toppen, ist natürlich auch nicht ganz leicht. Daran muss ich dann halt auch Stay a Little While messen lassen. Die Coverversion, naja, cooler Song. Immerhin auch eine sehr eigene, individuelle Interpretation mit gutem Gesang auch, aber natürlich irgendwie schon auch ein anderer Ansatz.
Ja, aber ich glaube, der Song und die Coverversion sprechen sehr für die Band, für das, was sie tut. Das fasst, glaube ich, alles so ganz schön zusammen. Es ist irgendwie kitschig und rockt so ein bisschen, aber geht auch ans Herz und ist irgendwie zuckrig.
Bei mir ist lustigerweise nicht so ans Herz, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Also ich bin schon auch anfällig für große, gefühlige Sachen, aber irgendwie
Fading
ist mir
like
das...
Fading Like a Flower geht schon ans Herz.
Ja, der Ursong schon, aber Amaranth jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt.
Nee, ansonsten auf dem Album wenig, da ist wenig fürs Herz, das ist mehr für, ja, fürs Hirn auch nicht, für
den Bumsfaktor hätte man gesagt.
Für aber, den Bumsfaktor.
Das darf man bestimmt
Album,
nicht mehr sagen.
Das Album hat seinen Bumsfaktor. So.
Nee, das klingt auch komisch, das stimmt auch nicht.
Nee, das kann man so auch schön auf Plakate und Anzeigen schreiben. So. Bitte zitieren Sie uns. Wir bleiben im Modernen, würde ich weitgehend sagen.
Ja, wir gehen nach Deutschland, genau gesagt in den Münchner Raum. Da treiben seit etwa 2007 die Thrash-Metal-Hoffnungsträger Dust Bowl ihr Unwesen. Ich glaube, die Band zählt zu den jungen Wilden, die man als Szeneangehöriger durchaus kennt. Nach 4 Alben haben Lenny Bruce und seine Mannen jetzt aber einfach mal beschlossen, sich weiterzuentwickeln und stilistisch einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Jo, Herrgott, sag nochmal. Also sie wollen einfach machen, was sie wollen und sich nicht zwangsweise vom Label Thrash einengen lassen, sondern das so ein bisschen aufspringen und einfach mal ihrer ganzen Kreativität freien Lauf lassen. Spannender Ansatz, den das neue Album Sound and Fury in unterschiedlichsten Ausprägungen zeigt. Mich erinnert hier tatsächlich einiges an Metallica und auch an deren Entwicklung, zum Beispiel die Stücke Eyewitness oder auch New Flame. Stellenweise wird auf dem Album aber auch ordentlich gebrüllt. Hin und wieder hört man Gangshouts, dann gibt es im Titeltrack Elektro- oder sogar Industrial-Einflüsse, aber auch emotionalen Klagesang und irgend so eine Art alternative Songstruktur. Das Intermezzo Blue Deep, die Stücke Disconnection und You Make Me Feel Nothing sowie die Ballade Little Stone klingen ebenfalls experimentell, abenteuerlustig und blicken definitiv über den Genre-Tellerrand hinaus.
Ja, ich glaube trotzdem, dass das Album noch Thrash in seinem Herzen trägt, auch wenn es sehr modern interpretiert wird, frei von Genregrenzen, frei von Klischees. Das fanden die Leute schon bei Metallica scheiße und bei den bodenständigeren Dust Bowl trifft es halt noch härter. Ehrlich gesagt, Disconnection war eine der Vorab-Singles, musste ich mir auch zweimal anhören, aber ich hatte Bock, es zweimal anzuhören. Und einerseits ist diese Reaktion von den Fans okay, weil klar, als Fan erwartest du was von, in Anführungszeichen, deiner Band, du verbindest was Bestimmtes mit ihr, du willst deine Erwartungen erfüllt und deine Gefühle bedient haben. Aber das kannst du ja, indem du die alten Alben hörst, weil andererseits, eine Band muss sich künstlerisch und stilistisch weiterentwickeln dürfen. Gerade die, in Anführungszeichen, kleinen, wie ich jetzt auch das Bold dazu zählen würde, die doch die Graswurzeln der Szene sind, die müssen ja leben, die müssen sich entwickeln, um neue Impulse geben zu können, weil sonst entwickelt sich nichts und alles wird immer gleich bleiben und sich gleich anhören und nichts geht voran. Von
Hast
daher,
du mein Interview gelesen, oder?
Natürlich habe ich auch den Interview gelesen. Wir haben ja im Heft den Thresh-Gipfel 2024 ausgerufen in unserer aktuellen Ausgabe mit der Judas Priest-Titelgeschichte, weil so viele Thresh-Alben gerade erscheinen. Darunter eben auch Dustbolt, die sich zusammengesetzt haben mit Surgical Strike und gesprochen haben über die Entwicklung des Thrash-Metal und des deutschen Thrash-Metal und über Konservativismus im Metal und das einerseits Konservativismus im Metal schon auch natürlich seine Berechtigung hat und Metal ein konservatives Genre ist, aber nur zurückblicken und nur auf dem herumkauen, was man halt schon immer hatte, macht einen halt irgendwann alt und irrelevant. Wie die, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen provokativ, die Gothic-Szene, wo seit Jahren und Jahrzehnten inhaltlich und musikalisch, meine ich, so ein bisschen von außen guckend wenig voranging und die eher so vor sich hinkrebst und nicht so lebendig und auch jung und mit viel Nachwuchs-Acts gesegnet ist wie der Metal. Das ist so mein, ich bin da nicht so
nicht
tief,
zu beurteilen.
Ich bin da auch nicht so tief drin, aber das ist so ein bisschen mein Blick von schräg außen.
Okay.
Und also, ich bin froh, dass Metal eben nicht so ist, sondern dass man da auch was wagen kann und dass eine Band wie Dustbolt da was wagt. Und klar, es kann auch immer Kacke rauskommen, wenn du als Band was wagst. Ist bei Dustbolt aber überhaupt nicht der Fall, sondern 1A Songwriting, technisch toll umgesetzt, eingängig und immer wieder überraschend und ja, halt doch eben mit Metal und Thrash Metal auch im Herzen. Und wer, ich sag mal, die neueren Metallica-Sachen mag und auch die Anfang 2000er Metallica-Sachen, der wird sich hier heimisch fühlen, aber man muss schon mit offenem Ohr rangehen und Bock haben, sich überraschen zu lassen.
Ich finde es halt auch ein bisschen spannend, weil damals, als sich Metallica verändert haben, sind die Fans ja auch Sturm gelaufen. Ja. Aber genau dadurch sind sie ja angeeckt und dann halt riesengroß geworden. Also mal gucken, ob Dustbolt diesen Stunt auch drauf haben, so ein bisschen.
Das wäre Ihnen zu wünschen. Ich drücke die Daumen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Album und auf jeden Fall ein Ohr wert. Ich mag auch, dass mich dieses Album so an die End-90er, Anfang 2000er erinnert, nicht nur rein musikalisch, sondern einfach vom Mindset her, wenn mir das deutsche Wort gerade nicht einfällt, nämlich was zu wagen, zu experimentieren und mal neue Dinge zu machen, die man vorher nicht gemacht hat.
Ja, und apropos, da möchte ich jetzt noch einmal kurz aufgreifen, was du gerade schon vorgestellt hast. Wir haben in der Metal Hammer März-Ausgabe mit Judas Priest-Titel tatsächlich auch mal was gewagt. Und zwar haben wir anlässlich der wirklich großen Schwemme neuer Thrash-Alben ein Gipfeltreffen anberaumt und da drei Gespräche zusammengestellt. Dustbolt-Treffen auf Surgical Strike, Exhorder-Treffen auf Morbid Saint und Suicidal Angels-Treffen auf Messiah. Thrash em all, könnte man sagen. Lest gerne mal rein und lasst uns gerne wissen, wie ihr solche exklusiven Gespräche findet und ob wir sowas gerne öfter machen sollen. Ich kann schon mal verraten, es ist ein Haufen Arbeit, sowas zusammenzustellen, weil viele Bands müssen erst überzeugt werden, haben vielleicht keinen Bock. Dann sitzt man in Zoom-Calls, die Audioverbindung kommt nicht zustande, jemand anders spricht nicht die Sprache des anderen, wie vorab festgestellt wird. Es ist ein Graus, aber ich bin ganz froh, dass wir das so zusammenstellen konnten, weil ja, man wagt ja auch gerne mal was und macht einfach auch gerne mal was, was andere vielleicht nicht machen.
Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn machen. Die machen das mit viel Freude. Viel Freude bereiten ab nächste Woche auch Firewind. Am 1.3. nächster Freitag ist das, erscheint deren neues Album Stand United. Für mich ist das Album Episode 2 nach der gefühlten Neugeburt von Firewind mit dem neuen Sänger Herbie Langhans, seines Zeichens deutschsprachig, deutschansässig, der die griechischstämmige Band jetzt abrundet, aufwertet auf dem zweiten Album mit ihm. Firewind war das erste, erschien 2020 und finde tatsächlich, der hebt das nochmal auf ein neues Niveau. Man kennt Herbie Langhans schon unter anderem von Avantasia, wo er auch auf einigen der schönsten Songs zu hören ist. Er hat eine sehr variable Stimme zwischen kräftigem Power Metal und authentischem rockkompatiblem Reibeisen und ja, das tut Firewind total gut. Ein anderer Faktor ist natürlich Gus G., der, obwohl er ein Gitarrist der Spitzenklasse ist, sich davon nicht davontragen lässt, sondern immer songdienlich auftritt. Und die Songs auf Stand United sind auf Hit getrimmt. Da hätten wir Salvation Day, das mit einer schönen Eye of the Tiger Hommage beginnt, dann aber schnell zu einem hymnischen Power Metal Track wird. Der flotte Titeltrack Stand United oder Come Undone, die sich vor dem Erbe des teutonischen oder auch skandinavischen Melodic Metal verneigen. Ich musste gerade bei Come Undone aber auch sonst auf dem Album immer wieder an alte Masterplan denken, mit denen Firewind jetzt passenderweise auch noch auf Tour kommen und wir in der vorherigen Ausgabe ein Doppelinterview mit Firewind und Masterplan euch angeboten haben. Land of Chaos ist so ein bisschen rifforientierter und klingt damit mehr nach Metal-US-amerikanischer Prägung und Chains erinnert gar so an Dios Solo-Werke. Hinten raus wird es ein bisschen gefällig und auch schmachtend, aber das tut dem Album insgesamt nicht weh. Stand United ist herrlich geradeaus, lässt die richtigen Muskeln spielen und verbreitet trotz schwermetallischem Ernst positive Aufbruchstimmung. Kein Überalbum, aber sehr, sehr gute Genrekost.
Ich weiß tatsächlich noch, dass ich von Immortals aus dem Jahr 2017 so extrem begeistert war. Damals noch mit Sänger Henning Basse.
Das war das einzige Album mit ihm, glaube ich, oder?
Genau, ja. Das hat halt also so einen Standout-Faktor. Auch thematisch war das halt ein Konzeptalbum. Fand ich großartig. Da war ich irgendwie mega Firewind-Fan. Ja, Herbie Langhans, der mittlerweile am Mikro steht, höre ich prinzipiell auch sehr gerne. Das letzte Album ging trotzdem irgendwie, womöglich auch pandemiebedingt, ein bisschen an mir vorbei.
Das kann sein.
Ich befürchte aber ehrlich gesagt, das wird mir mit Stand United auch so gehen. Also der Titeltrack ist durchaus memorabel. Das Stück Destiny is Calling fällt auch echt hittig aus. Davon abgesehen packt mich das Album aber irgendwie nicht so richtig. Ich kann es nicht ganz ergründen, woran das liegt, weil handwerklich stimmt da eigentlich alles. Also kerniger Heavy Metal mit stimmiger Gitarrenarbeit und emotionalem Gesang, dazu ein paar moderne Einflüsse. Aber irgendwie kommt bei mir außer bei den genannten Songs so keine richtige Euphorie auf. Womöglich liegt es an der Geschwindigkeit, weil sich hier schon einiges im mittleren und sogar verhaltenen Tempo abspielt. Es ballert oder wütet selten so richtig. Ausnahme und daher womöglich auch wieder besser für mich, Land of Chaos. Am Ende für mich trotzdem ein, ja doch, ziemliches Standardalbum. Also gut Klassik, aber am Ende auch so ein bisschen egal.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Alles andere als ein Standardwerk veröffentlicht ebenfalls nächsten Freitag Bruce Dickinson. The Manric Project heißt das Album. Es ist mehr als ein Album, es ist ein, naja, ganzes Projekt, ein ganzes Universum. Unter anderem erscheint eine Comicreihe dazu. Der Meister hat sich da jede Menge zu ausgedacht, was die Hintergrundhandlung, die Philosophie des Ganzen angeht und das Album selber ist nicht unbedingt leichte Kost. Ich glaube, Katrin, du warst nicht so begeistert davon, wenn ich mir auch deine Note im aktuellen Soundtrack angucke.
Ich bin ein Kritiker des aktuellen Bruce Dickinson-Gesangs, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, es wird jetzt bitterböse Post geben, weil Majestätsbeleidigung und alles Mögliche, aber ich kann nichts dafür. Es ist leider einfach so.
Es ist auch kein ganz leichtes Album. Es ist ein Album, auf dem viel passiert und vielleicht auch ein bisschen für manchen zu viel. Ich fand es gerade deshalb sehr spannend. Darum bin ich vielleicht auch ein bisschen biased. Auch hier habe ich das deutsche Wort mittlerweile vergessen.
Was bist du?
Voreingenommen war, glaube ich, das deutsche Wort. Voreingenommen, weil ich mit Bruce Dickinson sprechen durfte über das Album und mich natürlich von seiner Begeisterung habe ein bisschen anstecken lassen. Er war nämlich super begeistert natürlich von dem, was er da macht. Von all seinen Ideen, von der Philosophie, von den musikalischen Ideen, die er da mit Roy Z umgesetzt hat in jahrelanger Arbeit. Und wir hören jetzt rein in das Gespräch mit Bruce Dickinson. Wir steigen ein an einer Stelle, wo wir über den Comic gerade gesprochen haben und den konzeptionellen Überbau behandelt haben. Das habt ihr alles in der letzten Titelgeschichte des Metal Hammer gelesen. Und wir gehen hier jetzt ein auf das Album und auf einzelne Songs. Bruce lässt beim Gestikulieren die Lederjacke laut quietschen. Er zitiert Textzeilen, er singt hier und da mal einen Riff oder eine Melodie mit. Der ausführliche Auszug aus dem Interview ist, glaube ich, sehr schön geeignet, um Bruce' Gedankenfluss beim Songwriting mit Roy Z zu zeigen und die Hintergründe einiger Stücke offen zu legen. Damit viel Spaß.
It really sounds as if the comic had come to life very naturally. Yeah. So no big business and
no business at all. It's pure. I mean, everything.
And like, yeah.
Everything is creativity, you know. So, in the spirit of that, obviously, the first video, it was a video director who decided to use the William Blake quote at the beginning, and I loved that.
Of course, as William Blake fan, and yeah, he also Blake plays fan. A part in the comic. Yeah.
Well, Blake is like the spirit guide of Necropolis, you know. at the beginning, and it, I'm sure he will appear, you know, throughout.
Later
because,
on.
Mm-hmm. Blake's work poses a lot of questions mm-hmm. about the nature of the universe mm-hmm. as you go through. But anyway, the whole, you know, Blake thing about the purity of just creating,
mm-hmm.
and that is that's why the album sounds like it does,
mm-hmm.
because there was no pressure
mm-hmm.
to do anything commercial or not commercial mm-hmm. or anything. It was just, let's play with sound and let's play with ideas. Mm-hmm. And have we heard something like that before?
Yeah.
And a lot of stuff on this album hasn't been heard before. It's a bit like cookery, you know. Mm-hmm. Whoever was the first person to think of putting chocolate sauce on steak, you know,
mm-hmm.
And you go, wow, that's really new. Mm-hmm. But chocolate's not new, steak isn't new, but putting them together,
yeah.
that works. So mm-hmm. there's a lot of textures on the record that are really interesting. And the way I describe it is it's sort of like it tickles your brain.
Yeah, it does. You know, yeah.
It's like, oh, so when we did the... I'll give you an example, like Resurrection Men.
Mm-hmm. Okay.
So that song...
Mm-hmm. That's a Wild West intro
exactly.
style. Yeah,
yeah. Like, it's like and now I had that song, and that was fairly specifically, the lyrics are... specifically about the comic.
Mm-hmm.
So the Resurrection Men are Dr. Necropolis and Professor Lazarus,
because
mm-hmm. they're the people that will bring you back.
Mm-hmm.
At the point of death is the only time you can extract the human soul.
Okay.
So at the point of death, we take you to the end. Eternity has failed you once again.
Mm-hmm.
You know,
mm-hmm.
You've done the deal, and so the story ends, you know. So you pay money, I want to live forever. We extract your soul, boom.
Okay.
You know. Mm-hmm. I had the chorus, I had the verse, and I had this kind of intro. So then, I put that down as a demo in front of Roy, and I was playing guitar, and I went, hey, what's this button? Tremolo. Boop. I went, dong. I went, oh, wow, that's cool. I love that. Wow, really cool. Hang on. I've got an idea, you know. And I said, just run the intro again. I went, suppose it goes, I said, this is like Tarantino territory, you know. If Tarantino would do an intro for a metal song, what would it sound like? I said, and he went, yeah, like that. I went, yeah. Kind of, so I played the kind of Dick Dale surf guitar intro that goes into that kind of AC/DC chord.
You played it yourself?
Yeah, I played it. And I said to Roy, I said, look, you're going to do that, replace that, do it better. He said, mm-hmm. No. I said, that's it. I went, well, are you a bastard? I said, I don't play guitar. He said, you do now. No. So, and there's a couple of moments like that on the record, you know, where he made me do stuff. Well, I did stuff.
In Rain on the Grave.
So what?
But there's a lot of special vocal stuff going on in the song.
What we did with Rain on the Grave, so Rain on the Grave is okay, I'll tell you the story of how we made the song. So I was at a wedding in a very beautiful part mm-hmm. of England called the Lake District,
mm-hmm.
and itself, and it was very a lot of in the 19th century, 18th century, a lot of poets used to live there mm-hmm. and write poetry. William Wordsworth, who was a big mm-hmm. English poet, mm-hmm. a very famous, world famous poet, he had a cottage there and he wrote all his poetry there.
Mm-hmm.
He's buried in a place called Grasmere, I think it's Grasmere. And there's a church, and there he is in the graveyard.
Mm-hmm.
And the wedding was in Grasmere, so I went on a little bit of a mini pilgrimage to his nice. Cottage.
Mm-hmm.
And I thought, oh, I wonder where his grave is. So I wandered around the church, mm-hmm. and where's William Wordsworth? There it is. And I'm sitting there, and here lies William Wordsworth and his family and his wife and everything. But there he was, and it was raining, and it was grey and gloomy and
very British,
and very British and very melancholy.
Yeah.
And I stood there for ages, and I didn't know exactly why. Mm-hmm. And I thought, yeah, rain on the graves, rain on the graves. I like that. I don't know what to do with it. I don't know where it's gonna happen, but one day it might happen as a lyric or something. Rain on the graves, what's that about, you know? And I didn't know what it was, whether it was the irony of this great poet and now he's just a square rock in the ground, you know, what would he think about that? And for all the greatness of the poetry, you're still just a rock in the ground at the end of it all, you know, that was the sort of thought. And I'm with Roy, and we're both sitting opposite each other with guitars in his living room when we're like doing things, and we've been basically just not really talking to each other much for like half an hour, just going bing, bang, waiting for something to go, oh, the little beam to hit us from creativity. And I said, why don't we do something like early Fleetwood Mac, kind of bluesy, like Green Mandalishi or Oh Well, you know, and then just a kind of real simple beat and do something blues, like a, kind of the crossroads, like when the guy meets the devil at the crossroads, something like that, that kind of vibe, you know, something, I don't know. And he went, yeah, so he means something like, yeah, that's great. I said, now, now put the resolve in. And then just, and I'll put something over that. And then, how do we get out of that? He goes, well, you can sort of go, bum, dum, 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 dub, dub. And they went, hold it, there's rain on the graves, what chords would go with that? And he goes, well, you could go playing. I said, what key is that in him? Yeah. Oh, fuck yeah. And that was it. So
that's magic.
And it all happens so fast that you have to be, my brain is exploding with like, we have to capture this right now. And then come back to it later and organize it and do it and everything. So, and then we went to the middle bit. And I thought, well, this doesn't really sound anything like Fleetwood Mac. But that's the whole point, you know. Yeah. You start with something. With something and end it somewhere else.
Yeah.
So then I wrote the lyrics and the verses, the chorus is like, really high up, you know. But the verse, I thought that I could sing it. I could try and sing the verse like in a different register, but I really liked what my voice was sounding like. Like, you know.
More spoken word.
Yeah. In a country church, it's more like Johnny Cash, you know, that kind of vibe. And I thought, well, that's kind of cool. We did that. And then we send that off to Mysteria, who was in Rome. We just send him the track and go, do what you like with the keyboards, dude, you know. So he sends us back about 20 tracks of keyboards. So like, we pick whatever we want. I mean, and I'm listening away, and on the before the pre-chorus, it goes da 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 da, like that, the keyboards. I'm like, holy fuck, turn that up. And I was just like, do you know an artist called Screaming Lord Sutch? He was in the 60s. He was like this crazy guy that used to get out of a on stage. He used to be brought on stage in a coffin, and he'd get out of a coffin and go and scream at everybody. And I went, that's fucking Screaming Lord Sutch organ. You know, he had the crazy organist that did it. I went, turn it up. And then when we were recording it, you know, I was talking to Roy, and he said, could we put an effect on the voice, not the whole way through, just the occasional word,
mm-hmm.
you know. And he went, yeah, so we looked at it, and we've got this kind of thing that doubles your voice and drops it an octave down.
Mm-hmm.
So it sounds like it's sounds like the voice of hell, mm-hmm. like mm-hmm. that, the voice of hell.
Demonic, yeah.
You know, and I went, that's it, because we're talking to the devil in a graveyard, yeah. you know. So, you know, but I'll be here when you're long gone. I'll see you in that grave. You put it in there, I'll see you in that grave. And there's another voice,
mm-hmm.
and split
yeah,
stereo.
Right. Mm-hmm.
That's the effect that you can hear.
Yeah.
And we just put it on in little bits through the song. And the chorus is, rain on the graves, there is rain on the graves, there is rain on the graves. It's just rain, rain, rain. There is rain on the graves, but you came to be saved. There is rain on the graves, rain, rain, rain. So that's how we roll. We just mm-hmm. come up with like, oh, that'd be cool to do. Let's do that, you know.
Great.
And you just build little bits in it.
Mm-hmm.
They're all like little Easter eggs.
Mm-hmm.
So the song is... It's interesting because, you know, my attention span is like that long, so I get bored. I mean, I know, you know, with Maiden stuff, there's a lot of songs, you know, we end up singing the chorus an awful lot of times.
Mm-hmm.
The red and the black, the red and the black, the red and the black, the red and the black. You know. Now, it seems to work live, but... personally, I get a couple of times around. Okay, I'm done. We've done that. Let's move on to a different idea, please. You know, and so with my stuff, like when we did Eternity has Failed, and I kind of reinvented the song,
mm-hmm.
Took it back actually to more like the demo.
Mm-hmm.
So it's more like a
much put down, yeah.
It's more like a Sabbath-y sort of heaven and hell
yeah.
type vibe.
Mm-hmm.
But the beginning of it, originally, I mean, I played the keyboard part at the beginning in Roy's living room, and the bit I picked, the keyboard sound was trumpet, because what I was imagining was like Tarantino or Morricone or something. I wanted mariachi trumpets, real ones,
mm-hmm.
to go. Right at the beginning, really different way to like to put people in a Western movie, put people in the desert, put people somewhere. But I just did it on this shitty keyboard, and it was never my intention that would stay on the record, and Harry heard it, and I said, "And we're gonna redo that, right?" He goes, "No, it sounds great." I went, "Really?" Okay. Roy did it for me, but he found this Peruvian flute player,
mm-hmm.
and he did this kind of haunting, flutey type mm-hmm. thing, which is. It's not mariachi trumpets, but I didn't mind it. It still sounds fantastic.
Yeah, more like Aztec sauce.
Yeah, yeah. And so I thought, well, that's the percussion bits. Then I put the percussion bits on, the little shakers mm-hmm. and things like that, just messing around. And sort of, like tapping things and things. And then when we got to the courses, the repeating... At the end, I was okay, and there was one chorus too many.
Mm-hmm.
I was like, mm-hmm. okay, and then it repeats, and then it repeats. That's the one where I've just lost interest because I've heard it twice before.
I see.
But I don't want to lose the chorus, so I need to put something in there that's interesting right at that moment.
Mm-hmm.
What have we got? And he goes, well, he played flute on the whole thing. Oh! Boom! And there's this little flute thing
mm-hmm.
happens And it's there to distract you from the fact that we're repeating the chorus one more time.
I see.
And to put something interesting in your head, mm-hmm. so you don't notice we're just doing it one more time. Mm-hmm. Because after that, the big they become more prominent, and that takes you away, and now you're listening mm-hmm. to something slightly different. So. So those are the sorts of things that
the little details little which make details the song perfect
that make it interesting.
Mm-hmm.
Try to make it constantly interesting mm-hmm. and entertain your ears, entertain your brain, entertain your body, entertain everything. You mm-hmm. know, that's the idea.
It really sounds like that. It really was. That you had to visit Roy to ping pong the ideas and so on, so it really wasn't possible to do the album during the pandemic.
We couldn't have worked like that. I mean, the first two songs we wrote when we got back together. Yeah. So the first two songs we wrote, like literally, I walked through the door and Roy said, "I've got a couple of ideas," and within a week we'd recorded "Afterglow of Ragnarok"
mm-hmm.
and "Many Doors to Hell."
Mm-hmm.
And I was like, oh, these are really cool. They are nothing to do with the concept of the comic or anything mm-hmm. and blah, blah, blah. Do we care? No.
Okay.
You know, mm-hmm. I mean, let's just go with it. And the comic now has got its own existence.
Mm-hmm.
Now, you don't need to know about the album to read the comic. You don't need to read the comic to enjoy the album.
Mm-hmm.
But if you do know both of them,
mm-hmm.
they both conspire with each other to raise your enjoyment of that's the whole great. Project.
And so it's more like a Bruce Dickinson universe kind of thing.
Oh, it's a world.
Mm-hmm.
It's a world. I've been building a world without realizing it, and then and somebody told me that, and I went, "Fuck! I have been building a world. Wow."
Great. So,
So the last song on the album, Sonata.
Mm-hmm. That was the oldest one, I think.
That's the oldest one of the lot. And so one day, so Roy had seen the movie Immortal Beloved with mm-hmm. Gary Oldman about Beethoven, and he had a moment of inspiration and decided to go and sample the beginning of Moonlight Sonata and put it on a loop mm-hmm. and then just spent the day putting guitars on, putting keyboards, putting layers of sound with just a drum machine across the whole thing. It was 10 minutes of that. And then he said, "Hey," one night we were in the studio, we were late, you know, and we were just sitting mooching around. He goes, "Can I play this to see what you think?" He says, "I just did it the other day. I don't know what for. It's just, you know." And I went, "Wow, that's a real, like, like a trance hit, listening to that." And I'm not sure what to do with it vocally. Tell you what, let me go out into the studio and I'll see what happens. And 80% of that song
mm-hmm.
is one take.
Oh.
Complete stream of consciousness.
Wow.
So
you did write the lyrics before, or
No.
Wow.
No, I wrote the lyric. The lyrics are what came out of my mouth.
Wow.
When I closed my eyes and imagined I was in the dark forest.
That's impressive.
Well, I was impressed. I was like, that's why there was no second verse, because I did the first verse, and then I went straight into what I realized afterwards was like a chorus, and I was so freaked out that there was no second verse. There was, but I was sitting there going, this is the kind of second verse. Oh, fuck, what do I do now? I know, there'll be a chorus coming up in a minute. Save me now for the second time. And then I actually thought, what am I singing here? What am I singing about? And I went, it's a fairy tale, but it's gone wrong.
Mm-hmm.
It's Sleeping Beauty gone bad. The king
mm-hmm.
comes to take back his queen, taking the queen. And now we're back with the song Taking the Queen.
Mm-hmm.
And
that's what I thought, yeah.
And I'm thinking, so taking the queen, those acolytes that were standing around her in taking the queen are still there now, but they're demons. And the king returns, and he's going to kiss her and bring her back because he loves her. Because he needs her. He needs her because otherwise he's not going to be king anymore. So it's not quite for the right reasons. And it's also a kind of a little bit of a meditation on beauty, because there's that line, you know, your beauty, it will not last. And it's the idea that the queen is like, save me now, but save my beauty. And, you know, I'm going to grow old and that's going to be terrible. And it's the thing that I know worries women far more than men. Women are generally like tortured by the idea that they'll grow old and they'll no longer be desirable anymore, and think it really troubles them. And men basically kind of
men don't
give a shit.
Yeah.
You know, and so many women, they say, you know, the thing is, you know, it was so men, when they get older, sometimes they get better. But women, we just like look rubbish, and you know, we have to go and do
work. That's what many women think, at least.
Work. We have to do work on ourselves to make ourselves look more beautiful. I said, yeah, but you don't. You know, how can I think you don't? You're getting older. You know, you look great. You look interesting. You know, so that was a little bit of in my head when I was doing the lyrics. You know. And it's tragic, you know, love has brought you here and love will tear us apart, yeah, you know. It's got this amazing solo at the end. So I heard that song because Roy, when we recorded it, we didn't. We recorded it in one go. When we added to it, so I added the second verse. I wrote a second verse and sang that. And there's another little bit I've had to fix up because there was something in the wrong place. But all the spoken word stuff, the king returned and all was silent. That's all real. That's all straight, one take, the original take.
That's magic.
It's fucking magic. And I put that away, forgot I'd ever done it. And Roy stuck it on a CD and said, do you remember this? I went, "Wow, what the fuck is this?" And Leanna, my girlfriend, now my wife, heard it.
Congratulations, yeah, by the way.
Thank you. She heard it, and I was playing it in LA, driving around, playing the demos. And she said, what's that song? She goes, that's amazing. She goes, that's like, I want to cry. I went, oh, that thing, yeah. I don't know what to do with it. It's like, it's just so different. She goes, you're not going to not do it. I went, well, I mean, it's so different, you know. She goes, but that's the point, you know. So she was kind of instrumental in saying, you know, put that on the record. And I'm so glad it did, because it kind of...
It's a perfect ending.
It's a perfect... And the album...
It crosses to the extent of both.
Yeah, the album, it kind of... Yeah, it closes the loop, if you like. Because you start... If you listen to the album and can spare 58 minutes of your time to listen to it all the way through in sequence, around about Facing the Mirror, it really goes on a different path. And at the end of it, you're like, I've just been on an emotional roller coaster. And at the beginning, you think, yeah, it's heavy and da-da-da-da. And then suddenly you go, oh, it's just dark and sad. And, oh, it's great.
Und wie geht's weiter? Am 8. März erwartet euch eine neue Episode dieses Podcasts mit den neuesten News, den neuesten Alben und einem Ausschnitt aus dem in dieser Redaktion äußerst beliebten Metal-Hörspiel LB Steel. Klingt komisch oder vielleicht neugierig geworden? Dann hört doch am 8. März wieder rein. Und bis dahin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
bleibt dran, bleibt gesund, lasst uns mal Sterne da, abonniert den Podcast, kommentiert, schreibt uns und folgt auch unserer Playlist auf Spotify. Bis bald, macht's gut. Maximum Metal.